Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kuchenklatsch. Mein Name ist Chris Besserer und bei mir am Mikrofon begrüßen darf ich heute den Arne Obleger. Hi, schön, dass du da bist, Arne.
Hi Chris, servus, schön, dass ich hier sein darf.
Bei uns geht's heute um das Aufsteigen, um tägliche, wöchentliche Rituale, um Kleinigkeiten und vielleicht zwischendrin auch ein kleines bisschen um Eishockey. Aber bevor wir damit anfangen, Arne, wer bist du eigentlich?
mein Name ist Arne Obleger. Ich bin ursprünglich aus dem tiefsten Osten, polnische Grenze, bin geboren in Bad Muskau, komme eigentlich aus der Nähe, aus Weißwasser und ja, bin dann über eine größere Station mittlerweile in Bietigheim gelandet. Ich war lange in Dresden und jetzt bin ich hier in Bietigheim und freue mich sehr.
Schön, dass du da bist. Wer bist du, wenn du gerade nicht Eishockeyspieler aus Dresden bist oder aus Bietigheim?
Wer bin ich dann? Ich würde sagen, unter anderem mache ich dann auch die eine oder andere Sache neben dem Eishockey. Beispielsweise auch Podcasting. Also ist gar nicht so schlecht, dass wir uns jetzt hier gerade eben hören. Und ich habe da so einen kleinen Podcast mit einem ehemaligen Mitspieler von mir, dem Danny Austinbürken, Eis und Leben heißt der. Und das füllt auch einiges an Zeit und ich bin aber auch echt happy, dass ich das nebenbei habe.
Ist das so eine Sache, dass man einen Ausgleich braucht, wenn man die ganze Zeit Sport hat, dass man was für den Kopf braucht?
Ja, ich glaube, es ist unter anderem das, dass man diesen Ausgleich hat vom Eishockey und ich bin sowieso, glaube ich, ich habe das gemerkt, seitdem ich das mache, fahre ich irgendwie so besser, weil ich halt meine Zeit außerhalb des Eishockeys irgendwie auch besser nutze und dann in diesem Flow besser drin bin und irgendwie gefällt es mir auch so, dass ich halt auch mal am Nachmittag was zu tun habe. Es ist nicht jeden Nachmittag so, aber es ist meistens so und das ist gar nicht so schlecht, denke ich.
Jetzt muss ich dich fragen, wie funktioniert denn so eine Podcast-Produktion? Ich meine, Danny sitzt jetzt auch nicht irgendwie in Bietigheim, du sitzt hier. Wie funktioniert das?
Ja, da gibt es das ein oder andere Programm, was uns da gut hilft. Da sehen wir uns dann halt quasi online, dann starten wir die Aufnahme und dann gibt es am Ende einen Toningenieur, der unsere Spuren, müsste er nicht machen, aber das macht er lieber mit den anderen Programmen, wie er es aufnehmen möchte. Und dann führt er die ganzen Spuren zusammen und schickt mir dann das Produkt am Ende und ich höre nochmal drüber natürlich. Ob Danny jetzt nicht da wieder irgendwie oder ich nicht irgendwelche Aussagen getroffen haben, die vielleicht kritisch wären.
Tendenziell nur Danny wahrscheinlich.
Ja, Danny hat schon wieder schon mal auch die ein oder andere Aussage dabei, wo ich sage, ja, der haut gerne auf die Kacke. Aber kann er auch mit der Karriere, mit dem Standing in Hockey Deutschland, glaube ich, da. Das ist anders als bei mir.
Meinst du, wenn man mal aufgestiegen ist von der DEL 2 in die DEL, dann kann man sich das erlauben?
Ja, ich glaube nicht, nee. Ich glaube, es ist auch eher, wenn man so Richtung Olympia, so in die Richtung geht und weißt du, am Ende, Danny hat jetzt auch nichts mehr groß zu verlieren, glaube ich. Bei mir ist es schon so, dass ich bin noch in meiner Hockeykarriere tief drin und am Ende muss nicht immer alles kritisiert werden oder nicht kritisiert werden. Es ist dann.
Müssen wir heute aufpassen, worüber wir sprechen?
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ganz entspannt. Aber wie gesagt, das ist auch die Einzelheit, dass ich da mal was rausschneide bei uns.
Ja, aber es ist, ich finde es spannend, wenn man dann so reinhört, wie verschiedene Menschen mit der Thematik umgehen, wie was gemacht wird, was wo gemacht wird. Was ich bei euch zum Beispiel sehr, sehr schön finde, ist die Regelkunde. Das ist was mich dann immer wieder freut, wenn ich reinhöre und dann die Regelkunde dann so, ach, ja, okay. Und ihr fangt an zu reden und ich meine, bei den torwartnahen Sachen ist Danny schon meistens ganz gut.
Ja.
Aber es ist dann doch am Ende, wenn dann der Schiri dann sagt so, ja, so und so und ich so, okay, ja, wir waren nah dran.
Ja, es ist oft manchmal ist es auch gar nicht nah dran, aber hin und wieder kommen wir auch mal in die Richtung. Es ist schon auch echt überraschend, weil man spielt Eishockey und man hat viel Verständnis als Spieler, glaube ich, dafür, was richtig, was falsch ist.
Ja.
Aber wenn man dann die richtige Regel hört, dann ist das doch nochmal ein riesiger Unterschied für sein Verständnis, was man automatisch irgendwie entwickelt über die Jahre, wie man halt Eishockey spielt, professionell nicht professionell. Ist trotzdem dann wieder, die Regel ist dann doch ganz anders und was die Schiedsrichter dann auch entscheiden müssen. Es war auch für mich interessant zu hören und ich habe eine andere Wahrnehmung, was Schiedsrichter angeht, jetzt dafür bekommen.
Ich finde es faszinierend, wenn man in dieses Regelwerk reinschaut. Also sei es mit Dücki oder mit Boris habe ich mich länger drüber unterhalten, über den Fragenkatalog, den du hast als Regelfragen bei der Trainerausbildung, was du da lernen musst. Und wenn sie danach sagen, und sie haben immer noch keine Ahnung, was da die Schiris eigentlich pfeifen. Aber im Recht ist es ja irgendwie das Gleiche. Wir alle haben irgendwie so ein Empfinden für richtig und falsch, für Gerechtigkeit an sich. Aber keiner von uns hat Jura studiert. Anwälte sind wir alle nicht. Und wenn man sich dann irgendwann mal mit einem Gesetzestext rumschlägt, dann wundert man sich, wer hat das denn überhaupt geschrieben?
Ja, ich glaube, das ist ganz interessant, weil so ein Rechtstext ist ja natürlich, der muss dann alle Eventualitäten ausschließen und die Eventualitäten oder das, was man quasi haben möchte, einschließen. Und das ist, formulier das erstmal, wenn du überlegst, und das ist, glaube ich, bei den Regeln gar nicht so anders. Du musst halt wirklich jede Eventualität auch durchdenken und dafür dann in Textform eine klare Sache finden, damit jeder sich daran orientieren kann. Irgendwo muss man da erstmal hinkommen.
Und das so unmissverständlich, dass jeder Schiri, der das liest und auswendig lernt, das idealerweise auch noch gleich interpretiert. Wahnsinn. Da darf man auch mal eine Lanze brechen für die Schiris, die das auswendig lernen und dann in Sekundenbruchteilen auch entscheiden müssen. Aber das Gute ist, dadurch, dass ich Podcast bin und vereinsnah bin, habe ich das Recht, mit Schiris nicht einverstanden zu sein. Das ist bei mir nochmal ein bisschen einfacher. Ja, ich darf mehr mosern als ihr Spieler.
Es ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ich muss dir ehrlich auch sagen, dass ich glaube, Schiedsrichter müssen das auch abkönnen, weil im Endeffekt schwingt bei euch schwingt bei einem Fan nicht immer die 100% der Rationalität mit, was auch normal ist. Man möchte seinen Verein doch gewinnen sehen. Und Emotionalität macht natürlich auch viel mit einem. Und es ist, glaube ich, auch das, was wir brauchen von den Fans. Emotionalität. Und du kannst ja nicht von dem Fan verlangen, dass er für dich rumschreit und sagt, ey, vor und los geht's. Und dann aber, wenn es die Schiedsrichtersituation geht, dann auf einmal soll er dann rational wie sonst was sein. Es ist nicht so einfach. Und ich glaube, die Schiedsrichter sind auch geschult, die könnten das auch ab.
Ja. Also ich finde es auch immer wieder spannend, wenn man dann so Kleinigkeiten sieht, wo man sich während dem Spiel als Fan dann so ein bisschen drüber aufregt und danach, nach dem Spiel oder vielleicht auch in der Drittelpause dann schon ein bisschen nachdenkt, wo man da sagt am Ende, warum pfeift der da Beinstellen? Das war nichts. Und dann merkst du aber so, okay, aber davor war die komplette Zeit, wurde das Spiel immer härter und härter und härter und dann hat er mal ein bisschen während dem Spiel, sage ich dann, kleinlich gepfiffen, ja, aber tatsächlich war es einfach nur, um einen Schlusspunkt zu setzen und zu sagen, so und ab jetzt nicht mehr und die Linie ein bisschen anzupassen. Das ist schon spannend. Aber du hast gerade von Emotionalität gesprochen. Wie ist das denn mit der Emotionalität bei euch Spielern? Wie viel Emotionalität gehört aufs Eis?
Ich bin der Überzeugung, dass schon viel Emotionalität aufs Eis auch gehört, aber in einem gewissen Maße. Mhm. Ich glaube, die kontrollierte Emotion sollte dabei sein. Man soll sich schon auch dementsprechend aufregen, wenn man was nicht läuft und vielleicht auch eine Reaktion darauf zeigen, sauer werden, vielleicht auch das Sauerwerden dann halt aber wieder ummünzen in eine Richtung, dass man vielleicht umso härter dann spielt oder dann das nächste Mal, ja, will ich es wieder unbedingt richtig machen und so weiter. Aber ich denke, das gehört schon sehr dazu und davon, also ich lebe davon auch so ein bisschen. Auch wenn ich immer, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt so meine Clips schaue von den Spielen, dass ich immer so relativ emotionslos wirke. Aber tatsächlich, ich bin da auch eigentlich mal relativ voll dabei. Nur ich probiere mich halt auch zu kontrollieren in den richtigen Momenten und das dann halt rauszulassen, wenn ich es brauche.
Konstruktive Emotion, konstruktive Unzufriedenheit.
Ja, aber es ist aber auch so, es ist nicht immer einfach, das aber auch genauso zu machen, ehrlicherweise. Es kommt dann auch manchmal das brodelt dann das einmal heraus und dann ist man manchmal auch nicht, also keine Ahnung, dann ist man zum Beispiel auch nicht fair zu seinem Teamkameraden, wenn man sagt, hey, wir müssen mal vielleicht so und so und dann sagt der aber auch zu dir, hey, lag jetzt nicht an mir, sondern wir müssen das, du musst das vielleicht auch anders machen und das gehört auch dazu und ich glaube, dann ist es halt wichtig, wie man danach miteinander umgeht wieder.
Wie ist es als, ich habe dich generell gerade gefragt, wie ist es als Verteidiger? Also hat man da nochmal andere Emotionen? Kann man da mit Emotionen nochmal anders arbeiten?
Ja, ich glaube, wir haben ja sowieso, unsere Erfolgserlebnisse als Verteidiger sind ja andere als, nicht immer andere, aber oft auch andere als bei Stürmern. Wenn ich jetzt einen Schuss blocke zum Beispiel, das ist ein Erfolgserlebnis. Wenn ich jemanden gut verteidige, den Aufbau sofort wieder einleite und wir dann wieder nach vorne laufen, das sind Erfolgserlebnisse. Wenn ich einen guten Pass hinten rausspiele, der halt sofort in die richtige Richtung und dem Team weiterhilft, dass wir wieder offensiv spielen können. Das sind ja schon mal so die Erfolgserlebnisse, die als Verteidiger halt anders sind als beim Stürmer meistens. Und ich finde aber sonst ist der Unterschied schwer zu benennen. So, ich freue mich auch über ein Tor und ich ärgere mich auch über ein Gegentor, weißt du? Also ich glaube, das macht auch jeder Stürmer, sich über ein Gegentor ärgern.
Gibt es spezielle Formen von Ärger, wenn der gegnerische Stürmer jetzt zum dritten Mal auf die gleiche Art und Weise an einem vorbeifährt. Nicht, dass dir das schon mal passiert wäre.
Nee, ich glaube dann, also ich glaube, wenn man das nach dem zweiten Mal dann irgendwie nicht irgendwie probiert anders zu machen und es immer beim dritten Mal wieder anders, also immer noch gleich macht, dann muss man es schon irgendwie auch, also muss man, ein anderer ihm das schon mal sagen, demjenigen, dem das passiert. Und ich glaube, wenn mir das jetzt passieren würde, toi, dass mir das nicht passiert, würde schon auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen mehr zweifeln, ehrlicherweise. Schon auch sagen, also das kann jetzt nicht sein, dass das dritte Mal so passiert.
Du hast gerade mit dem an mir zweifeln was Spannendes angesprochen. Die Mannschaft hat jetzt ja ein paar Spiele eher so nicht so gut verloren. Und dann war irgendwie so ein bisschen eklige Zeit. Und ich hatte den Benny hier sitzen, wo du jetzt sitzt, beziehungsweise nicht da, wo du jetzt sitzt, sondern ich hatte ihn im Golfclub sitzen. Und er hat gesagt so, ja, aber es ist gar kein Stress, wir glauben an uns, wir wissen, dass wir gewinnen können und das wird jetzt alles anders. Und dann hat man jetzt ja doch irgendwie ein paar Spiele in Folge gewonnen. Du hast gerade gesagt, ja, da würde ich an mir zweifeln. Was sind das für Momente, in denen man anfängt, an sich zu zweifeln? Und wann ist das gut, mal an sich zu zweifeln? Und wann ist es unproduktiv, an sich zu zweifeln?
Ich glaube, es ist Zweifel, muss man vielleicht dann ummünzen. Also es ist gut, wenn man quasi an seinem Spiel zweifelt, wenn man vielleicht dauerhaft die falschen Sachen macht. Wenn man sich schon irgendwie in dem, was man macht, also das ist, wenn es halt einfach wirklich komplett in die falsche Richtung läuft, dann sollte man schon auch mal zweifeln. Und dann ist es, glaube ich, nicht das Zweifeln, was das richtige Wort ist, sondern hinterfragen. Mhm. Und ich glaube, dann, wenn es an den Zweifel übergeht, das habe ich vielleicht vorhin auch falsch ausgedrückt, dann, wenn es in Zweifel übergeht, ist es eigentlich schon nicht so gut. Mhm. Sollte das dann schon irgendwie aus dem Weg räumen, weil an sich selber sollte man nicht zweifeln, sondern dem, was man gerade eben da gemacht hat, sollte man das Ganze hinterfragen, ob das richtig war oder ja. Und dann müsste man daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Und das Zweifeln an sich, das ist ja sowas, was von wirklich innen heraus kommt. Und ich glaube, das sollte man ganz schnell sich für sich selber auch eliminieren, weil einfach der Zweifel bringt dich nicht weiter. Der macht dich ängstlich in den Situationen, wo du aufgeschlossen und mit deinem Team zusammen halt die Sachen machen sollst, wie wir sie besprechen. Wenn du ängstlich bist, dann machst du ganz oft, ich finde das immer ein ganz gutes Beispiel, ängstlich verteidigen ist, wenn man so überverteidigt. Wenn jemand.
Also mach mal ein Beispiel von überverteidigen.
Überverteidigen, wie ich das meine, ist es, wenn jemand so, weil er unbedingt den Feuerwehrmann spielen möchte und es unbedingt retten möchte, zum Beispiel jemanden doppelt und seinem Teamkameraden nicht vertraut, dass er dieses 1 gegen 1 verteidigen kann. Oder sich, immer reinwirft in Situationen, wo er sich hätte gar nicht reinwerfen müssen. Das passiert manchmal und es ist immer so eine Sache, weil das Vertrauen in der Mannschaft auf seinen Nächsten ist immens wichtig. Und das ist auch das, wovon wir reden, dass wir uns als Team quasi entwickeln und ein Team werden. Weil wenn du deinem Nächsten vertraust, dann kannst du deine Aufgabe voll und ganz erfüllen. Wenn du deinem Nächsten nicht vertraust, dann gehst du ihm in irgendeiner Weise vielleicht helfen und kannst deine Aufgabe, die du eigentlich hast, gar nicht mehr so richtig mitmachen. Und dann muss der Nächste deine Aufgabe erfüllen und dann geht das immer so los und dann hat irgendjemand eine Aufgabe von jemand anderem übernommen und einer hat eine Aufgabe nicht gemacht. Und dann wird es halt schwer, im ganzen Verbund halt, im Team dann sozusagen erfolgreich zu sein. Habe ich das gut erklärt? Hast du das verstanden, was ich damit meine?
Ja, ich finde den Gedanken schön zu sagen, okay, hinterfragen, ja, zweifeln, nein, weil Zweifel führt zu Angst, zu Sorge, und damit zu falschen Entscheidungen. Dann muss jemand anderes hinter einem herkehren, weil man glaubt, man muss woanders hinterherkehren. Das finde ich, klingt logisch. Wie schafft man es, dass man selber feststellt, dass man vielleicht kurz vor der Grenze zur Ängstlichkeit ist? Kann man sich da selber rausholen? Braucht man da jemand anderes, der einen rausholt? Lässt man das gar nicht zu, dass man dorthin kommt?
Ja, ich glaube, zum einen ist es Erfahrung. Also wenn man schon ein bisschen was durchgemacht hat, so, dann weiß man, wie man sich selber vielleicht da rausholt, weil man es schon mal geschafft hat. Andererseits ist es eine sehr individuelle Sache. Ich glaube, wenn man jung ist, muss das ja verstehen, als junger Spieler, du willst immer sofort weiter und los und sofort steil bergauf. Aber so laufen ganz selten Karrieren. Und jeder strebt nach dieser steilen Bergauf-Karriere, aber so einfach ist das nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn du als junger Spieler den so die ersten Rückschlag hast, dann musst du irgendwie versuchen, das für dich zu lösen. Und wenn nicht, dann würde ich mir schon auch irgendwie bei jemandem Hilfe holen, weil einfach, warum nicht, den Kopf zu trainieren. Mentales Training ist genauso wichtig, wie deinen Körper zu trainieren als Sportler. Und der Kopf muss voll und ganz da sein, gerade wenn es bei uns, es geht um Zehntelsekunden. Also da, wenn dein Kopf dann irgendwie Zehntelsekunde schon Verzug hat, dann wird es schwer. Dann ist es halt einfach so.
Du hast gerade angefangen und hast so ein bisschen einen Weg skizziert, wenn man jung ist, wenn man dann die Erfahrung macht und so weiter. Ich würde da gern gleich in zwei Bereiche reintauchen. Das eine ist dieser Weg als Mannschaft. Ja, Dresden im einen Jahr noch Playdowns gespielt und im nächsten Jahr aufgestiegen. Also da der Weg als Mannschaft und dann aber auch der Weg bei dir individuell als Spieler. Also gerade zu sehen, wie sich die Rolle verändert. Ja, über das Erfahrung machen. Da ist man am Anfang irgendwie der Jugendspieler quasi, der geholt wird und fängt an und arbeitet sich dann hoch. Dann hat man irgendwie eine Rolle, die sich wechselt über die Jahre, die sich entwickelt. Und dann der Wechsel zu einem neuen Verein, an einem neuen Ort, wo man wieder irgendwie dasteht und sagt, okay, wo ist denn jetzt meine Rolle? Wie bringe ich mich da ein? Mit welchem Teil magst du anfangen?
Ich fange an mit dem Teil, wie sich dann das Ganze in Dresden entwickelt hat.
Mhm.
Und zwar ist das so, in der Saison, wo wir da, wir hatten in Dresden so zwei, drei gute Jahre, wie wir einen Kader hatten, der war jung. Wir hatten wirklich alles nur Mitte 20-Jährige wahrscheinlich. Wir hatten zwei, drei über 30 oder drei über 30-Jährige. Alle Mitte 20, keine Kinder. Und wir waren einfach als Team wirklich so eng beieinander. Und irgendwie hat sich das Team dann halt über die Jahre ein bisschen zerstückelt. Da kam dann halt bloß noch, da waren dann von den 15 Jungs, die dann halt so den Kern gebildet hatten, waren auf einmal bloß noch 8 oder 9 da.
Mhm.
Und 5 neue sind gekommen und ja, und dann muss man sagen, hatten wir halt auch wirklich viel Pech in der Saison. Also beispielsweise bei mir, ich habe mir dann in der Saison auch, wo wir dann am Ende Playdowns gespielt haben, übrigens nicht gegen Bietigheim, da habe ich mich dann verletzt, da habe ich mir das Kreuzband gerissen. Und für mich war es dann halt, einfach schwer auch alles anzusehen erstmal. Dann musste ich mich aber darauf konzentrieren, hey, das ist jetzt einfach, ich kann das nicht beeinflussen, ich kann alles das machen, was ich mit meinem Mund und mit meiner positiven Art vielleicht beeinflussen kann mit den Jungs. Ansonsten ist der Verein gerade eben wirklich überleben. Und dann habe ich meine Reha halt so gut wie möglich durchgezogen, kam dann halt ins neue Team. Muss sagen, auch schon mit einem gewissen Rückstand, ehrlicherweise. Mhm. Weil halt einfach durch diese Reha und so weiter, ich bin fit gewesen, einigermaßen fit, aber habe dann halt auch gemerkt, dass halt beispielsweise mein Kopf war dann halt schon auch ein bisschen, hat ein bisschen nachgedacht, ein bisschen mehr als sonst und hat vielleicht die Zehntel länger gebraucht. Weil
will
einfach,
sich nicht wieder wehtun.
Ja, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber es war einfach auch, ich war so lange weg vom Eis und so weiter, dass es einfach auch gar nicht so einfach war. Und am Ende musste man dann halt so eine Saison auch mal durchziehen. Dann habe ich da wirklich auch auf der Tribüne meine wieder mal verbracht, habe dann aber meine Spiele gehabt und habe mich auch wieder gefunden, zum Glück. Und ja, und dann am Ende muss ich sagen, war es die beste Entscheidung. Also dann die Meisterschaft zu gewinnen war, trotz der Spiele, die ich auf der Tribüne auch verbracht habe, war echt schön. Und ich habe dann so einen Moment, das war irgendwie für mich sehr prägend. Ich habe ja in dem Verein 8 Jahre lang gespielt. Und der Teamkamerad von mir, der Olli Granz, der jetzt auch in der DL bei Dresden ist, hat dann den Pokal irgendwie jemandem, da waren vielleicht 5 Leute, die den Pokal bisher hochgestreckt hatten, nachdem wir den gewonnen hatten, und hat den dann irgendwie so weggerissen und hat gesagt, Arne, du gehst jetzt. So, weil ich halt, obwohl ich nicht jetzt im Alter dran wäre oder so, sondern einfach, weil ich so lange da war, und er hat mir das einfach auch sehr gegönnt, weil er auch mitbekommen hatte, dass es jetzt einfach auch nicht alles einfach war, ist halt so. Und ja, da war ich ihm sehr dankbar und das war irgendwie echt ein toller Moment. Und und dann war es aber so, wo ich dann hier unterschrieben hatte, habe ich das erste Mal richtig erlebt, glaube ich, dass ich derjenige war, der geholt wurde.
Mhm.
Wenn du verstehst, was ich damit meine, es ist so, in Dresden war es jedes Jahr.
Du warst nicht mehr da, sondern jemand hat gesagt, hey, wir
wollen dich
hierher.
Ja, wir wollen dich, genau. Ja. Und das ist ja war für mich schon da. Also jetzt nicht so, dass ich in Dresden nicht gewollt war, aber es war halt so, ich war da und andere wurden quasi geholt, auch um mich unter anderem zu schlagen, was auch normal ist, um mich halt meinen Platz irgendwie einzunehmen, um mich irgendwie auch zu pushen und damit ich meinen Platz behalte und so weiter. Und hier wurde ich geholt und es ist jetzt nicht so, dass ich am Anfang hier sofort, keine Ahnung, die Türen wurden geöffnet und ich habe hier alles bekommen, was ich wollte. Natürlich nicht. Aber man hat dann schon mal ein anderes Gefühl davon. Ich hatte persönlich ein anderes Gefühl davon, wie es mir quasi am Start erging in der Vorbereitung und alles.
Was macht das mit einem? Was macht das mit dem eigenen Spiel, wenn man da so im Hinterkopf hat, so, oh, das klingt jetzt ein bisschen, dieses Ich bin gewollt ist vielleicht ein bisschen zu theatralisch und ein bisschen zu drüber, aber ich glaube, man kann es einsortieren. Wie verändert das Spiel?
Ja, schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass man einfach mit einem Rückschlag beispielsweise ein bisschen lockerer umgeht.
Mhm.
So, weil dann einfach, ja, dann man ist quasi im Ganzen sozusagen auf einem anderen Level des Selbstvertrauens wahrscheinlich. Weil man halt einfach weiß, es gibt einen Grund, warum du hier bist.
Und dann schießt man halt auch mal Tore.
Ja, kann mal passieren, ja. Es wurde aber auch Zeit, habe ich das Gefühl gehabt. Also, ja, war sehr happy, dass ich das Tor geschossen habe da gegen Landshut.
Du hast gesagt, das eine ist mit Rückschlägen anders umzugehen. Wie verändert es deine Rolle? Also jetzt bist du nicht mehr der Jugendspieler, der halt groß geworden ist im Verein. Jetzt bist du der geholt wurde. Was macht das mit deiner Rolle? Was macht das mit deiner Position im Teamgefüge?
Ja, natürlich ist dann halt auch, es hat ja mehrere Zusammenhänge. Es ist ja erstens, wenn man geholt ist, ist es ein bisschen, glaube ich, anders. Vielleicht, muss nicht immer unbedingt sein, aber auch, was halt die Ambition des Vereins angeht, ist ja auch dann immer die Frage. Ich meine, meine Rolle in Dresden beispielsweise ist dann natürlich runtergegangen, weil halt einfach, es wurden zwei Verteidiger geholt, zwei Verteidiger wurden eingedeutscht, die davor schwedische Imports waren. Und zwei wurden geholt vom Meister vom Jahr davor aus Regensburg und einer vom Meister von vor zwei Jahren aus Ravensburg. Also das ist natürlich schon so, dass die Rolle dann runtergeht, weil also alle haben sich das schon irgendwie, sag ich mal, irgendwo gezeigt und gezeigt, dass sie gewinnen können. Und hier war es jetzt so, dass meine Rolle halt irgendwie schon von Anfang an relativ, also ist ja dann auch interessant für den Spieler, wenn man unterschreibt. Man möchte schon noch wissen, ey, was plant der Trainer gerade mit mir und wie ist der Verein in welchen Planungen. Und dann habe ich mit Dücki telefoniert und Dücki hat mir relativ klar gesagt, was er von mir erwartet. Und,
was erwartet er von dir?
ich das jetzt noch ganz genau wüsste. Naja, ja, wir haben auf jeden Fall darüber geredet, dass ich als Verteidiger auf jeden Fall Top-4-Verteidiger bin zum Beispiel.
Mhm.
Und alles andere hat sich dann auch irgendwie so ein bisschen entwickelt bisher. Muss auch sagen, er hat dann mit mir, glaube ich, in der Vorbereitung, weil ich auch das immer gewohnt war, immer so sagen, der Backup für jemanden, also jemanden den Rückhalt zu geben. Mhm. Ich habe da mit einem schwedischen Verteidiger zusammengespielt in Dresden beispielsweise. Habe ich mal Rückhalt gegeben und war mal so der Ruhepol, der Sicherheitspol. Er konnte da sein offensiv sein Zeug machen und mittlerweile, Dücki hat gesagt, ey, du bist nicht mehr, also du kannst dich weiterentwickeln und hat dann zu mir auch gleich relativ zeitig gesagt, hey, ich möchte auch sehen, dass du halt mitgehst und das eine oder andere auch in eine Richtung nach vorne machst und ja, dann
schießt du Tore gegen Landshut.
Ja, es ist nicht so, dass ich glaube, Punkte erwartet er jetzt nicht von mir, sondern einfach, dass ich wirklich auch den Puck zum Beispiel dann wieder mal ein bisschen vortrage auch. Ja. Ich glaube, das ist halt eher so. Aber mal gucken, vielleicht auch Punkte. Kann er dann das erwartet, da haben wir nicht drüber geredet.
Schauen wir mal, ob du zu den Playoffs dann Sturm spielst.
das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das wird schon schwer, das nochmal umzumünzen.
Ah, herrlich. Harter Cut. Mich würde interessieren, wo geht die Reise hin? Man hat jetzt gesehen, man kann irgendwie Top-4-Mannschaften schlagen. Man hat gesehen, man kann gegen Tabellenende verlieren. Alles ist drin, alles ist möglich. Wo geht die Reise hin? Was ist das Ziel?
Das Ziel. Ich habe das schon öfter für mich selber auch also so gesagt, aber auch zu beispielsweise einer Zeitung, die mich das gefragt hat, vor der Saison auch. Und für mich ist das Ziel von Mal zu Mal besser zu werden. Ich glaube, wir haben viel, viel Potenzial bei uns, sowohl im Verein als auch im Team. Und ich bin der vollen Überzeugung, wenn wir dieses Potenzial wirklich uns darauf konzentrieren, das von Spiel zu Spiel abzurufen und nicht immer schon weiter zu sein, dann glaube ich, dann haben wir wirklich große Chancen und können ja sehr weit kommen.
Was hat da Mannschaftsgefüge damit zu tun?
Ja, ich glaube, es muss schon klar sein, wer welche Rolle da hat. Es muss jeder schon irgendwie in seiner Rolle Vollgas geben. Und es gibt Spieler, die sind nun mal, ich finde, das beste Beispiel, und da ich hoffe, das wird auch von den Fans so wahrgenommen. Der Benny Jiranek hat jetzt beispielsweise, der ist dauerhaft eigentlich sechster, siebter Verteidiger, spielt jeden Wechsel hart, und der hat in Landshut quasi hat den Change des Spiels eingeleitet. Er hat einfach, hat niemanden gefightet. Und das hat quasi das ganze Spiel für uns auch gedreht. Von da aus ging es dann in die andere Richtung und hat uns Energie gegeben und hat sich wirklich in den Dienst des Teams gestellt. Und es war wirklich, also ich habe den größten Respekt vor ihm, weil er wirklich, ja, das hat sich das erste Mal gemacht. Das ist, glaube ich, das dritte Mal schon. Und ich bin voller Überzeugung, wenn also er das so macht, das ist, gibt uns als Team sehr, sehr viel. Und er hat da quasi sehr, sehr gut seine Rolle verstanden und bin da sehr happy drüber, dass er da so Vollgas gibt.
Stark. Wenn wir jetzt gerade bei Benny sind, was sind denn so Fähigkeiten, die einen Verteidiger ausmachen? Vielleicht gerade am Start, die einen guten jungen Verteidiger ausmachen?
Ich glaube, essentiell in der Verteidigung ist Schlittschuhlaufen. Gutes Schlittschuhlaufen ist immer essentiell, und es ist nicht immer nur, dass man schnell geradeaus laufen kann, sondern halt gerade auch gut auf den Kufen steht und auch sich aufdrehen kann, zurückrennen kann und so weiter. Das ist, glaube ich, schon essentiell für einen jungen Verteidiger mittlerweile. Dann würde ich behaupten, dass es auch immer wichtiger wird, einfach sowohl eine Ruhe als auch ein gutes Gefühl dafür zu haben, wann muss ich quasi Tempo ins Spiel bringen und wann muss ich eine Entscheidung schnell treffen, damit ich das Spiel vorantreibe. Und dieses vielleicht schon vorher ein bisschen eher wissen und Kopf sehr schnell zu sein, ist, glaube ich, auch sehr wichtig als Verteidiger. Und ich glaube, dann die gewisse Härte, dass du dir einfach jetzt nicht, dass du nicht zurückschreckst, egal wer da jetzt vor dir steht, und auch mal durchfährst oder in der Ecke halt jeden Zweikampf einfach gewinnen möchtest erstmal und dann aber auch wirklich Vollgas gibst, dass du ihn gewinnen kannst.
Sind wir da wieder bei der produktiven Emotionalität vom Anfang, dass man da dann auch mit einer gewissen Emotionalität hingeht und sagt, nee, jetzt einmal bist du vorbeigekommen und ich werde alles tun, dass du nicht auf jeden Fall noch ein zweites Mal vorbeifährst.
Das kann man genauso sagen, das hast du eigentlich echt gut jetzt wieder zurück dazu gekommen, sehr gut zurückgekommen dahin. Ich glaube, dass es einfach auch ja nicht nur eine Sache ist, was den eigenen Stolz angeht, dass man das nicht verliert, sondern auch fürs Team. Für die Jungs möchte ich jetzt, dass ich das nicht immer verliere. So.
Mhm.
Und also sind wir bei dieser positiven Emotionalität.
Okay, jetzt bin ich gnadenlos guter junger Verteidiger. Ich habe mein Schlittschuhfahren gelernt. Was ist das Nächste, woran ich technisch arbeite, um guter Verteidiger zu werden? Oder zu bleiben?
Was ist das Nächste? Ich glaube, dass es erstmal essentiell ist, sich nicht immer auf einzelne Sachen zu konzentrieren. Ich glaube, der ganze Spieler muss natürlich technisch gesehen vielleicht, ich würde mich da echt ungern genau festlegen wollen, weil es gibt auch verschiedene Verteidigertypen. Wenn du offensiv, sag ich mal, als Verteidiger deine Qualitäten auch hast, alles schön und gut, so, dann ist das auch top. Wenn du defensiv als Verteidiger deine Qualitäten hast, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und du kannst vielleicht an einem Offensiven arbeiten, musst aber auch das Defensive, deine Stärke weiter daran arbeiten. Rein technisch, glaube ich, was gar nicht so schlecht wäre, ist oft einfach einen guten ersten Pass zu spielen und diesen ersten Pass auch qualitativ gut zu spielen. Ich glaube, das könnte dieses qualitative Passen im richtigen Moment und vielleicht auch dann mal durch den Schläger oder so dieses quasi üben davon, dass man den Pass durchbringt. Ich glaube, das ist schon vielleicht ein technischer Skill, der gar nicht so schlecht wäre als Verteidiger. Als junger Verteidiger auch.
Timmy hat mal gesagt, sein Ziel ist immer mit dem ersten Pass den ersten Gegenspieler zu schlagen.
Das ist sehr gut. Das ist genau so, ist richtig, ja. Im besten Fall.
Siehst du mal, ich lerne hier noch was. Ist großartig. Ich bin glücklich. Ich habe gerade eben nochmal irgendwie reingefragt zum Thema Mannschaftsgefüge und wir haben drüber gesprochen, wie sich die Rolle verändert. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wir hatten ja im Teaser so ein bisschen über die kleinen Rituale gesprochen. Das eine ist, wäre gewesen, was macht man, um sich irgendwie auch technisch weiterzuentwickeln, um dieser perfekte Verteidiger zu werden. Hast du gesagt, ja, man konzentriert sich nicht nur auf eine Sache, finde ich gut. Hast du Rituale vorm Spiel, an Spieltagen?
Habe ich Rituale? Ich bin nicht derjenige, der jetzt groß so abergläubisch ist. So richtig Rituale. Ich habe klare, also relativ klare. Ich bin da auch nicht ganz, ich bin da relativ entspannt auch, was es angeht, wenn es mal nicht genau klappt. Aber ich habe ganz klare Routinen. Ich esse immer relativ ähnlich, weil einfach ich merke, weiß, dass mein Magen das verträgt und ich dann mit einem guten Gefühl aufs Eis gehen kann. Das mache ich zum Beispiel. Ansonsten, ich spiele gerne Ball hochhalten, Two-Touch vom Spiel. Das ist mein Ritual, aber auch nicht so lange. Dann mache ich meine Warm-Up-Routine, immer das Gleiche, weil es einfach über die Jahre sich für mich so entwickelt hat und mir irgendwie weitergeholfen hat. Ganz viele verschiedene Sachen. Ein Ritual habe ich mir jetzt angewöhnt. Stimmt, ich erinnere mich gerade eben, und das ist mit dem Jack Dugan zusammen. Er hat mir gesagt, dass er das immer mit seinen Teamkameraden in den USA gemacht hat. Und zwar ist das Puckwerfen vorm Spiel.
Okay.
Dann gehen wir auf die Bank, also wirklich so 15 Minuten, bevor wir rausgehen. So. Er ist dann auch so, ich mag das auch mehr, mich einfach anzuziehen und bin sofort fertig und nicht so rumzusitzen in der Ausrüstung dann. Und er ist da genauso. Und dann gehen wir nochmal kurz auf die Bank und dann hat jeder drei Pucks. Und dann von der blauen Linie, von der Bank aus, dann halt einfach ins Tor. Der darf aber bis einmal aufkommen maximal. Und gerade eben führe ich mit, ich glaube, einem Sieg. Also jetzt, glaube ich, wieder ein rangekommen. Ich war mit zwei vorn sogar. Aber ja, bis fünf geht's dann immer.
Ich bin begeistert tatsächlich. Ich bin begeistert. Okay, das andere, was du gesagt hast, ist Essen. Du hast gesagt, du isst ähnlich, weil du weißt, was du verträgst, was deinem Körper gut tut, was deinem Körper nicht gut tut. Wie ist es für dich als Spieler? Wie hart ist dein Ernährungsplan? Nicht nur als Spieler, als Sportler generell. Ist das ein harter Ernährungsplan? Ist das eher so ein weiches, ich weiß, was mir gut tut, ich weiß, was ich tun sollte?
Ja, es kommt darauf an, in welcher Phase man ist. Ich bin da großer Fan von dem 80-20-Prinzip. Das heißt, 80% der Zeit ist ordentlich, mach wirklich alles so ordentlich und da geht es halt auch schon um genug Energie alleine reinzubekommen, dass man genug isst, aber auch um die Proteinaufnahme, dass man genug Proteine zu sich nimmt und damit der Körper auch regenerieren kann. Und dann 20% der Zeit, hey, alles entspannt, da kann es, weiß ich nicht, da gibt es auch mal vielleicht mal eine Tüte Gummibärchen oder sowas, weil das gehört auch dazu, mal, dass man sich ein bisschen was auch, ob es jetzt für den Körper gut oder schlecht ist, aber so ist, wie gesagt, ist maximal 20% der Zeit und für mich ist das halt, ja, gehört auch mal dazu, vielleicht für den Kopf nach dem Spiel. Ich bin ja manchmal, muss ich sagen, nach dem Spiel so gerade, da weiß ich sowieso, mein Körper, der ist sowieso noch so am Durchbrennen gerade eben, also so Kalorien da.
Ja.
Und das ist manchmal schwer, dass ich was esse, also weil ich einfach keinen Hunger habe, kein Hungergefühl so groß. Und dann sage ich zu meiner Freundin auch manchmal, hey, Hauptsache irgendwas reinkriegen jetzt. Ja. So, und natürlich esse ich jetzt keine Gummibärchen, aber gibt es vielleicht auch mal, weiß ich nicht, dann macht sie mir auch mal
nach dem Spiel drei Tüten Gummibärchen.
So eine Pizza oder so machen wir es dann, oder weiß ich nicht sowas. Ja.
Sie ist mitgekommen hierher, ne?
Sie ist mitgekommen hierher, ja.
Im Benizintech habe ich drüber gesprochen. Wie funktioniert sowas? Dass man eine Beziehung hat und dann kommt irgendwann der Anruf und dann sagt es, oh du, hi, Biedigheim hier, komm doch runter. Und dann sagt man, du Schatz, also Biedigheim hat angerufen, wir ziehen dann jetzt um. Wie funktioniert sowas?
Ja, also schon mal, bevor der Anruf jetzt kommt und das alles, redet man ja schon noch ein bisschen miteinander. Und dann, meine Freundin ist das schon auch so, ich rede mit ihr noch drüber, so, was hält sie davon?
Ja.
So, jetzt ist aber der Umstand, meine Freundin ist halt am Anfang des Jahres erst zu mir gezogen, ist auch nicht aus Dresden, sondern ist aus Schweden, ist dann nach Dresden gezogen und dadurch ist das halt alles ein bisschen sowieso für sie auch jetzt entspannter gewesen. Es war halt nicht so, dass sie in Dresden die große Basis hatte, wie gesagt, Anfang des Jahres erst, hat jetzt ein halbes Jahr lang da gewohnt und jetzt sind wir hier für 3 Monate oder 4 Monate fast. Und deswegen war das für sie auch so, also wir machen das, das war sofort klar, ich befrage sie halt immer und dann sagt sie halt auch, ja, also wenn du das möchtest, sofort, wir machen das sofort und dann, ja, bis jetzt haben wir uns hier wirklich super eingelebt und ich glaube, sie fühlt sich auch super wohl hier, was mich auch sehr happy macht.
Wie ist für dich, Biedigheim? Dresden ist ja doch ein bisschen größer, hat vielleicht die ein oder andere Oper mehr?
Ja, wie ist es für mich? Ich find mich mir sehr wohl, muss ich sagen. Ich vielleicht habe das Gefühl, dass mir dieses, ich bin ja aus Weißwasser eigentlich, sehr ländlich. Dann habe ich in Dresden jetzt lange gewohnt, was mir auch sehr gefallen hat, weil ich auch viele Freunde dort habe und viele Leute, die ich kenne. Und aber vom Gefühl her hast du hier alles, was du brauchst. Bietigheim ist so ruhig. Teilweise, dass ich halt sage, es gefällt mir sehr gut, einfach weil es so ruhig auch ist. In diesem Kontrast gar nicht so schlecht, weil ich beispielsweise in Dresden war meine Wohnung an der Straße dran, das Fenster, da war es ziemlich laut in der Nacht und hier schlafe ich wirklich wie ein Baby, weil es halt sehr leise ist.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, der Schlaf tut mir wirklich gut so. Das ist wirklich ein Unterschied. Ja, und ansonsten, wenn ich Action möchte, dann ist Ludwigsburg und Stuttgart auch nicht fern.
Ja.
Und selbst in Bietigheim haben wir ja das eine oder andere, wo wir hingehen könnten. Also ich bin echt mich sehr, sehr wohl auch, weil die Umgebung ist auch ultra schön. Die Natur, ja, und so. Das gefällt mir auch gut.
Wie ist es für deine Freundin? Du hast gerade gesagt, sie kommt aus Schweden ursprünglich. Das ist jetzt doch nochmal ein bisschen weniger international vielleicht Bietigheim, als es Dresden ist. Macht es das einfacher? Macht es das schwerer? Wie kann sie hier ankommen? Was kannst du da tun, damit sie hier ankommt?
Das Lustige ist tatsächlich, also sie lernt Deutsch, so ist es nicht. Aber natürlich in Alltagssituationen, manchmal braucht sie auch noch Englisch. Und sie sagt halt, dass hier in der Umgebung, also ob es jetzt Ludwigsburg oder hier ist, Menschen offener darüber sind, als in Dresden Englisch zu reden.
Ach was?
Ja, so vom Gefühl her. Sie meinte, es ist schon alles ein bisschen entspannter, was das angeht. Und ja, das finde ich, glaube ich, das hat sich alle schon gut getan, dass es halt vielleicht gar nicht so schlecht war, dass hier die Leute mit ihr auch gerne Englisch reden.
Eigentlich bist du wegen ihr nach Bietigheim gezogen.
Genau.
Jetzt kommt's
ganz klar,
raus.
Ganz klar, ja.
Bietigheim, abgesehen davon, dass es offensichtlich offener ist, wenn es ums Thema Englisch geht, gibt dir die Stadt sonst noch etwas?
Ich muss sagen, das, was ich auch so für mich ein bisschen sehr positiv hier empfinde, ist, die Stadt an sich ist ja wirklich wunderschön, auch da oben, wo die ganzen Restaurants und der Stadtkern ist, und dann guckst du da so runter so und auf diesen kleinen Bach. Wunderschön, aber ich glaube, was es hier sehr besonders macht, ist, dass die Menschen halt irgendwie, also gerade was das Eishockey angeht, das ist ja das, was ich bewerten kann. Ich kann ja das,
ja.
Ich habe ja hier jetzt schon, wo ich ankam, quasi einen anderen Status gehabt durch die Steelers, durch das Eishockey-Spielen. Und gerade was das Eishockey angeht, sind die Menschen sehr, sehr, also into it. Die wollen einfach auch helfen. Sie sind da so echt, wenn ich daran denke, die Steelers haben einen Förderverein, der einfach, also machen ja Unmengen an Sachen für uns. Also wirklich, es ist brutal, die ganzen Ehrenamtlichen und sowas, finde ich sehr beeindruckend und halt auch alles andere selbstverständlich und irgendwie ist so dieses Gefühl von, ja, wir lösen das alles zusammen so als Mannschaft, sage ich mal, habe ich hier schon, das finde ich sehr krass hier.
Du hast gerade angesprochen, der Status ist ein anderer, als du hierher gekommen bist. Wirst du erkannt?
Es kommt darauf an, wenn man unterwegs ist. Wenn man jetzt im Tyler McNeely unterwegs ist zum Beispiel, ich glaube, der wird, das heißt erkannt, aber der wird eher noch gegrüßt von allen.
Ja.
Dann wieder, du fragst Tyler, ja, wer war das jetzt? Ja, der war Sponsor hier und Tyler kennt sie ja auch alle. Aber ich selber, nee, wurde jetzt eigentlich nicht erkannt. Es ging eher so darum, ich hab da so ein bisschen so familiären Hintergrund. Mein Onkel ist nämlich vor, ich glaube, wahrscheinlich 30 Jahren damals nach der Wende, ist der nämlich in die Nähe von Heilbronn gezogen.
Okay.
Und meinte, dass er halt irgendwie da große Probleme hatte. Also die Menschen haben ihn nicht so aufgenommen. Wir waren irgendwie nicht so, dass er meinte, ja, es kann schon sein, dass die Schwaben da vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen anders sind und muss gucken. Und ich habe aber das Gefühl gehabt von Anfang an, dass es halt nicht so war. Weil halt einfach, ich glaube, dass es vielleicht könnte es anders sein, wenn ich jetzt hier nur zum Arbeiten komme. Keine Ahnung, aber das Eishockey und so weiter hatte ich halt einen super Start sofort. Und
vielleicht war es auch eine andere Zeit.
Das kann auch sein. Es war wahrscheinlich direkt nach der Wende. Deswegen ist es so, war doch, glaube ich, ein größeres Ost-West-Ding. Ich weiß nicht, wie du es jetzt wahrnimmst, aber für mich war das nie ein Ding.
Probier's doch mal aus, dass du mal zu deinem Onkel gehst und sagst, Onkelchen, du hast es einfach falsch gemacht. Einfach so mit so einem positiven Ding ins Gespräch einsteigen. War er schon zu einem Spiel da?
Der wohnt da gar nicht mehr, stimmt. Der ist dann weggezogen, der wohnt jetzt in der Nähe von Frankfurt.
Weil die Leute hier zu garstig zu ihm waren. An dieser Stelle stellvertretend an deinen Onkel, sorry, tut uns leid. Also mir zumindest stellvertretend. Ah, herrlich. Jetzt bist du ja hier. Jetzt bist du schon einmal aufgestiegen. Offensichtlich, wenn man aufsteigen will, holt man den Arne. Das habe ich jetzt gelernt. nein, was möchtest du erleben in der Zeit, die du hier bist? Sei es auf dem Eis, sei es neben dem Eis.
Was möchte ich erleben? Ich möchte, glaube ich, schon einfach Erfolg haben und diesen großen Anteil einfach an dem Erfolg auch beitragen. Und ich habe das Gefühl so, wenn man irgendwie immer alles so probiert zu geben in allen Richtungen, dann kommt dieses Glück irgendwie, wenn man da zwingt, aber es kommt irgendwann, dieses, dass man wirklich happy darüber ist, wie man was macht und was man macht. Ja, das möchte ich erleben. Natürlich möchte ich so weit wie möglich auch, ich möchte erstmal Playoffs spielen, naturgischerweise. Also das sollte schon irgendwie auch, das Ziel wollte ich ja ein bisschen anders formulieren, aber jetzt kann ich sagen, Playoffs sollte schon irgendwie, ich würde mir wünschen, dass wir Playoffs spielen. Und dann halt aber laufen, so weit wie es geht. Halt.
Was braucht es, damit man Playoffs spielt?
Was braucht es? Eine Mannschaft, die sich weiterentwickelt. Und ich glaube, die gesund bleibt. Das ist auch ein großer Punkt. Weil haben wir schon einige Verletzungen dieses Jahr und das merkt man schon auch. Ist halt einfach so.
Jetzt sind ja gerade ein Haufen Jungs irgendwie immer wieder ausgefallen. Auch länger ausgefallen. Wie geht man damit um? Also in meiner Welt, man hat eine gewisse Anzahl an Spielern auf dem Spielerbogen. Wenn die nicht voll ist, muss ja trotzdem 60 Minuten gespielt werden. Das heißt, die Belastung für alle anderen ist höher. Wie geht man mit dieser Mehrbelastung um? Wie geht man mit vielleicht mehr Regeneration, die es dann eigentlich braucht, um? Wie steuert man das?
Naja, erstmal haben wir ja einen Top-Athletik-Trainer, den Patrick Vogel, der uns da wirklich auch gut zur Seite steht. Was auch Regeneration und auch aktive Regeneration gerade auch angeht. Und wenn man da jetzt Probleme hätte, kann man mit ihm immer in Dialog gehen. Und er ist auch jemand, der, glaube ich, auch versteht, wenn jetzt der ein oder andere wirklich viele Minuten gespielt hat, dass er dann auch einfach Pause braucht. Tatsächlich hat sich aber, was die Eiszeit angeht, bei uns Verteidiger nicht viel verändert. Weil wir halt relativ vollzählig sind immer noch. Oder wir sind die ganze Zeit vollzählig, hat sich keiner verletzt bisher. Toi, 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 übrigens, ja, Volksklopfen unter alle anderen, dass das so bleibt. Und,
so viel zum Thema nicht abergläubisch. Aber nehme ich.
Stimmt, in dem Fall bin ich dann schon abergläubisch. Du hast mich ja wirklich, hast mich gerade echt erwischt. und dann bei den Stürmern, glaube ich, ist es schon ein großer Unterschied. Und gerade unsere Topspieler sind dann schon echt teilweise viel auf dem Eis. Aber ich glaube, die Trainer verstehen dann auch, hey, brauchen dann auch Pause zu den richtigen Zeiten.
Ja. Was ich gesehen habe oder was viele gesehen haben, ist, die Verteidigerpärchen wurden ein bisschen umgestellt. Nimm uns mal mit rein. Wie fühlt es sich an? Offensichtlich funktioniert es ja.
Ja, ich glaube, also ich weiß noch, am Anfang der Saison hat mich jemand mal gefragt, ja, wen würdest du gerne zusammenspielen? Und da habe ich gesagt, ganz im Ernst, mir ist das vollkommen egal, weil ich am Ende möchte ich quasi auch derjenige sein, der meinen Verteidigungspartner unterstützt und mich nicht aussuchen, dass mich jemand unterstützt, sozusagen.
Ja.
Und dann haben wir ein bisschen rumgewürfelt und ich war bis jetzt mit eigentlich allen meinen Mitspielern sehr happy. Also erst habe ich angefangen mit Mick, dann war ich sehr happy auch. Dann habe ich mit dem Sölli gespielt, Maximilian Söll, und jetzt mit Timmy. Und mit Timmy ist halt mittlerweile, muss ich sagen, also es fühlt sich wirklich gut an. Er und ich haben, glaube ich, so ein ähnliches Verständnis davon, wie wir spielen wollen. Was sehr, sehr gut tut und was dann halt viele Prozesse vereinfacht. Wo halt einfach vielleicht normalerweise musst du dann ein bisschen kommunikativer sein und wir verstehen uns da schon manchmal so ein bisschen mehr in die Richtung, nicht blind, nicht, dass du es gleich sagen möchtest, nicht blind, aber halt ein bisschen mehr in die Richtung, weil wir, glaube ich, ähnlich spielen. Und der Timmy hilft mir wirklich echt viel aus und ich helfe ihm, glaube ich, so ganz viel, recht viel aus und macht sehr, sehr Spaß und ich glaube, war auch gut, dass vielleicht von letzter Saison die ein oder andere Verteidigungspärchen auch mal aufgesplittet wurden, weil einfach neuer Impuls, man muss sich wieder auch ein bisschen anders anstellen und ich glaube, es hat bis jetzt ganz gut getan für die meisten.
Voll gut. Du hast gerade gesagt, neuer Impuls von letzter Saison zu dieser Saison. Was würdest du sagen, was braucht es noch, dass man das Ziel Playoffs gemütlich erreicht? Du hast ja Playoffs gesagt, du hast nicht Pre-Playoffs gesagt, du hast Playoffs gesagt.
Ja, das Pre-Playoffs sind ja quasi, da geht's ja schon Playoffs los.
Nee, jetzt, du hast Playoffs gesagt, aus der Nummer also, lasse ich die nicht raus.
Im Endeffekt kann man über die Pre-Playoffs auch Playoffs spielen, also, ja. was braucht man dafür? Ich glaube, es ist schon, es kommt viel zusammen. Ich glaube schon auch, dass gesund muss alle bleiben.
Mhm.
Wir brauchen weiterhin unsere Identität im Eishockey und es ist nicht so, und das glaube ich, müssen wir auch verstehen, dass wir jedes Spiel den Gegner unglaublich outplayen würden. Es ist halt, es wird nicht passieren, es ist in der Liga nicht so, die Liga ist sehr eng. Wir müssen halt bloß in den richtigen Momenten dann auch Punkte holen.
Mhm.
Ich glaube, sind halt, das Ziel zu erreichen, sind halt Spiele, wo wir vielleicht manchmal nicht das beste Spiel haben, rein spielerisch, dass wir die auch mal gewinnen.
Mhm.
Das, glaube ich, könnte ein Schlüssel sein. Und ja, am Ende ist es, glaube ich, auch viel einfach, da hängt davon ab, wie weiterhin der Saisonverlauf ist mit den Spielern. Wie viele Spieler haben wir, wann zur Verfügung? Und dann wird sicherlich nochmal eine Krankheitswelle kommen irgendwann. Das ist halt, kannst du jede Saison irgendwann einplanen, ob das jetzt im November, Dezember, Januar, Februar, irgendwann kommt eine Krankheitswelle noch. Überstehen wir die gut? Sind nicht alle krank, sondern nur ein paar, sowas halt. Und da kommen dann halt viele Faktoren zusammen. Und ja, dann natürlich halt die ganze Zeit mit Weihnachten, wenn wir da gut punkten, glaube ich, auch eine gute Chance.
Gefällt mir. Du hast Identität gesagt. Was ist denn die Identität der Steelers?
Identität der Steelers. Es ist nicht so, dass ich mir jetzt anmaßen würde, dass ich das jetzt hier 100% wiedergeben könnte. Ich würde sagen, in meinem Verständnis, das mal vorauszuschieben, ist die Identität der Steelers, dass wir ein sehr gutes defensives Eishockey spielen und uns auch darauf konzentrieren.
Mhm.
Gut in Transition-Situationen sind, schnell vorspielen, vielleicht ein 2-auf-1 kreieren, ein 3-auf-2 daraus. Und ansonsten immer probieren, uns so zu positionieren, dass wir den Gegner, wenn der offensiv bei uns drin ist, so vielleicht ich das Wort so nutze, aber so gut wie möglich abfacken.
Mhm.
Den Spaß einfach nehmen, offensiv zu spielen, weil wir den Gegner quasi Zeit rauben und dann auch den Spaß dadurch nehmen. Ich glaube, das ist so. Und dann ist es halt, glaube ich, auch Identität von uns, dass wir eiskalt sein müssen in den Chancen oder eiskalt sind in den Chancen, die wir da manchmal haben. Auch wenn wir jetzt die meisten Schüsse noch brauchen, aber es sind viele Schüsse von außen, muss man dazu sagen. Das ist nicht so. Aber ich glaube ansonsten, gerade was Special Teams angeht, letzter Zeit zumindest, ging es jetzt, glaube ich, gut aufwärts. Und auch was einfach unsere Top-Spieler angeht, muss man sagen, unsere Import-Spieler, die sind halt essentiell für uns. Muss schon sagen, die sind da diejenigen, die uns die Spiele auch reißen. Und wenn wir die quasi das ganze Spiel lang in gute Situationen bringen und bekommen, und dann glaube ich, könnte das ein Teil unserer Identität sein.
Gefällt mir. Ist das die Identität, die du in den ersten Gesprächen hattest, wo du gesagt hast, ja, da habe ich Bock drauf, da will ich nach Bietigheim, wenn das Spiel ist, das gespielt werden soll, da habe ich Bock zu?
Ich glaube, in dem Gespräch, was ich da mit Dürki hatte, dann ging es dann eher darum, also er hat zu mir gesagt, wir wollen ein sehr organisiertes defensives Team sein, aber auch, wenn wir den Puck haben, sehr schnell nach vorne spielen, und das hat mich, glaube ich, schon so ein bisschen gecatcht, weil das schon auch was ist, wo ich mich selber mit Verbindung mit sehe. Und ja, es ist jetzt nicht so, dass die Identität von Anfang an so formuliert war und das heißt jetzt, es ist so, sondern das hat sich auch so ein bisschen entwickelt, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass wir da nicht übertrieben Einfluss drauf nehmen, sondern am Ende, das ist schon eine gewisse Richtung natürlich, aber dass sich am Ende das Team auch so in die Richtung entwickelt, dass die Identität natürlich ist und nicht herbeigezwungen.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich Identität entwickelt, dass man da reinwächst, auch als Mannschaft da reinwächst, ist das was, was dein menschliches, deine Werte irgendwie mitnimmt, wo du sagst, ja, das finde ich eigentlich geil, den anderen das Spiel zu versauen, das macht mir richtig Spaß, und da irgendwie so dieser garstige Typ Verteidiger zu sein, der dafür sorgt, dass die anderen einfach keine Freude haben. Ihr seid heute da, ihr dürft zwar hier spielen, aber ihr sollt keinen Spaß haben.
Ja, das ist, glaube ich, das beschreibt ganz gut. Also meinen persönlichen Charakter, glaube ich, weiß nicht, ist es schon so, dass ich in egal welcher Situation und auch, ich glaube, es gibt nur eine Ausnahme. Sonst will ich in jeder Situation gewinnen, dass wenn ich gegen Kinder irgendwas mache.
Okay.
So, das ist halt schon, wo ich sage, hey, das kriege ich noch hin, kein Problem. Aber sonst so gerade auch meine, wir sind meiner Freundin, lieben es, irgendwelche Gesellschaftsspiele zu spielen, ja. auch mit unseren Freunden, und das natürlich dann auch immer, also geht es dann schon um den Sieg, und das, natürlich möchte ich auch, dass meine Freunde dann Spaß haben, aber im Endeffekt ist das eine andere Situation als jetzt auf dem Eis, wo ich sage, da braucht er ja keinen Spaß haben. Ist mir doch vollkommen egal. Ich will doch, also ich bin doch
bezahlt, dass du gewinnst.
Punkt. Genau, ich will ja auch einfach das schon, und das ist ja, muss man ja auch verstehen, ich würde gerne, dass die Leute auf den Rängen Spaß haben, ja. und dass wir als Team Spaß ja. haben, aber jeder andere, das ist unser Zuhause, was wollen die, also gerade zu Hause vor allem, was wollen die da, also weißt du, brauchen keinen Spaß hier haben.
Ah, oh, ich finde das herrlich. Wir hatten es mal zu Hause davon, dass es diese Momente gibt, in denen es nicht ausreicht, dass man selbst gewinnt, sondern in denen es einfach nur darum geht, dass der andere verliert. Und ich finde, das ist durchaus valide, dass man das, dass man dieses Bedürfnis hat und dass man da auch mal hingeht und dass man mal sagt, okay, ja, es hat so was Nettes, weil das Spiel heißt, dieser Beruf, den man ausübt, aber der hat auch schon seine kantigen Seiten. Und das, ich mag das, wenn das hin und wieder so ein bisschen rausblitzt.
Ja, am Ende muss man sagen, es ist, man fängt an als Eishockeyspieler, weil es Spaß macht, aber wenn es dann zu dem Beruf geht, es ist auch ein Geschäft in irgendeiner Weise. Und dieses ganze Verbinden von Emotionalität im Spiel und dann trotzdem im Geschäft zu bleiben und so weiter, es ist alles gar nicht so, man muss das schon irgendwie ein bisschen lernen, und ich bin quasi meinem Team am nächsten. Wenn mein Team funktioniert, dann geht es mir als Spieler persönlich dann auch gut. Und wenn man, glaube ich, so rangeht an die ganze Sache, dann wird man auch, glaube ich, in seiner Karriere dafür irgendwie belohnt in irgendeiner Weise.
Ich wollte eigentlich mit dieser witzigen Situation gerade fast schon abmoderieren, aber jetzt hast du nochmal einen Punkt reingebracht, und da mag ich jetzt nochmal reinfragen. Du hast gesagt, man fängt an aus Spaß und dann entwickelt es sich ja immer mehr und mehr zu einem Beruf, zu einem Geschäft. Du hast bei Weißwasser angefangen, warst da in der Jugend. Wann war für dich klar, okay, das ist jetzt der Weg, den ich einschlage, das wird Beruf, und wie macht man aus dem Spaß einen Beruf?
Boah, fragst du den Richtigen, weil mich war das halt ganz, ganz lange nicht klar. Also es ist jetzt nicht so, dass meine Familie jetzt unbedingt wollte, dass ich jetzt Eishockey spiele. Ich war jetzt nicht untalentiert, aber war jetzt auch nicht, war in keiner U-Nationalmannschaft. Ich war in keinem, also nicht mal nah dran. Ich war, was Nationalmannschaften, U-Nationalmannschaften, Nachwuchsnationalmannschaften anging, war ich Jahre, Lichtjahre weg. Dann war ich aber mit 18 in Weißwasser fertig, also war mit meiner Schule fertig, und bin dann halt zum Studieren eigentlich nach Dresden erst. Bin aber im glücklichen Umstand, weil die Dresdner Eislöwen Juniors, also die haben dann aus dem Grund des Fünf-Sterne-Programms, glaube ich, die Liga, die eine Liga hochgegangen, die erste Liga, die erste DNL damals. Mhm. Auch als U19-Liga, und Weißwasser ist dann unten geblieben, glaube ich. Hab dann eine Liga höher gespielt und habe dann irgendwie, glaube auch, weil ich jetzt nicht zu sehr darauf fokussiert war, dass ich jetzt Profi werden möchte, aber so Spaß dran gehabt an dem, was ich mache, und war dann aber auch wirklich gewillt, so, hey, es macht mir so Spaß, ich will auch gut sein darin, und hab dann mehr oder weniger passiv-aktiv so auch wirklich hart trainiert und wirklich viel gemacht, und dann hat sich aber auch ein Trainer von mich mehr oder weniger eingesetzt, der mich wirklich, Jochen Molling heißt, der ist mittlerweile U20-Trainer, hatte der Mick Hochreiter, glaube ich, auch in Berlin. U20-Trainer in Berlin ist der, mhm. der Eisbären. Und der hat sich irgendwie für mich eingesetzt, hat viel, ganz, ganz viel extra mit mir auch gemacht, und dann irgendwann haben sie zu mir gesagt, du, wie sieht's denn aus? Wir wollen dir mal einen Vertrag anbieten. Habe ich erst noch gestrahlt wie Bolle natürlich, aber waren auch so ein bisschen so, ja, mache ich das jetzt? Da war aber erster Anruf zur Familie, und dann, ja klar, sofort. Ja, und dann hat das alles so seinen Weg genommen, und ja, man kann sich immer noch nicht aufregen darüber, dass es irgendwie, natürlich macht Eishockey als Beruf manchmal auch keinen Spaß. Da muss man realistisch sein, aber was macht das schon? Welcher Beruf macht immer Spaß? Und ich glaube, die Menge an Spaß, die wir trotzdem haben bei dem, was wir machen dürfen, wiegt schon viel auf, dass wir in jedem anderen Beruf vergleichbar, dass wir schon echt privilegiert sind.
Zwei Sachen höre ich raus. Erstens, harte Arbeit schlägt Talent.
Definitiv.
Und das Zweite, weitermachen, 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 beißen, 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 Gas geben. Und dann freut man sich über einen sehr, sehr schönen Job, in dem man anderen die Freude nehmen darf.
Ja, so ungefähr. Ich glaube, das war nicht mein Motiv damals, aber...
Ob es das war oder nicht, lass ich dahingestellt. Nein, glaube ich dir. Vielen, vielen Dank dafür, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war jetzt doch ein bisschen kurzfristiger als ursprünglich gedacht. Umso mehr, vielen, vielen Dank.
Gar kein Problem, vielen Dank. Ich habe zu danken, Chris. Schöne Zeit hier gehabt, muss ich sagen. Hast auch ein schönes Studio hier.
Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ihr Lieben da draußen, eine weitere Folge ist vorbei. Wir sehen uns vermutlich in 2 Wochen wieder. Sehen nicht, aber wir hören uns. Bis dahin, bleibt gesund, geht ins Stadion, habt Freude. Arne hat's gesagt, Playoffs stehen an.
Ja, ey, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir haben jetzt gerade mal 4 Spiele in Folge gewonnen. Wir machen mal ganz ruhig weiter.
Bleibt dran, bleibt gesund, macht's gut. Bis dahin, ciao.
Ciao.